Der Text, von dem die heutigen Betrachtungen ausgehen sollen, wurde zwar vorhin schon projiziert, hier steht er noch einmal, ich brauche ihn eigentlich nicht noch vorzulesen. Für diejenigen, die es vielleicht schlecht erkennen können, vielleicht sollte ich jetzt doch noch einmal vorlesen, aus dem Galaterbrief, Kapitel 3, die Verse 26 bis 28. Denn ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben an Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen. Da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Für den äußeren Betrachter sind christliche Kirchen, christliche Gemeinden nun Vereinigungen, Gruppen, wie es in der menschlichen Gesellschaft viele gibt. Jede Vereinigung, jede Gruppe zeichnet sich durch gewisse Gemeinsamkeiten aus, die ihre Angehörigen miteinander verbinden. Zum Beispiel durch die gemeinsame Herkunft, gemeinsame Eigenschaften, gemeinsamer Besitz, gemeinsame Interessen, gemeinsame Aufgaben, gemeinsame Ziele. Je größer die Zahl dieser Gemeinsamkeiten der Angehörigen einer Gruppe ist, umso größer ist im Allgemeinen das gegenseitige Verstehen, umso enger die Verbindung, der Zusammenhalt zwischen diesen Angehörigen einer Gruppe. Gruppen und Vereinigungen, in denen Menschen mit nur einer Gemeinsamkeit zusammengefasst sind, sind deshalb oft lose und neigen zur Bildung wieder kleinerer Gruppen, enger gefasster Gruppen, die verständlicherweise den Zusammenhalt in der großen Vereinigung lockern oder gar gefährden können. Für die große Gemeinschaft der Christen, eben die weltweite christliche Kirche, erscheint als das Verbindende zwischen ihren Angehörigen nur deren gemeinsamer Glaube an Gott und dessen Sohn Jesus Christus, ihren Herrn und Erretter. Dabei war schon von ihrer Entstehung an diese weltweite Kirche, zunächst noch ganz klein, aber dann sich immer weiter ausbreitend, aus Vertretern der verschiedensten menschlichen Richtungen zusammengesetzt. Zunächst waren es Juden aus den verschiedenen Teilen des Römischen Reiches mit verschiedener Muttersprache, Angehörige verschiedener Berufe, aus unterschiedlichen sozialen Schichten, Männer und Frauen. So war das ja auch schon im Judentum. Aber dort kam noch ein zweites, wichtiges, einigendes Element hinzu, außer ihrem gemeinsamen Glauben, eben die gemeinsame Volkszugehörigkeit. Wie gesagt, am Anfang, die erste christliche Kirche bestand fast auch nur aus Juden. Aber das dauerte nicht lange. Dann kamen auch noch Angehörige der verschiedensten nicht-jüdischen Völker aus den unterschiedlichen Kulturen hinzu. Aber offensichtlich war diese große Unterschiedlichkeit in der Zusammensetzung der christlichen Gemeinde von Gott von vornherein so gewollt. Das zeigte sich zum Beispiel bereits darin, wem das Kommen Jesu Christi, die Geburt Jesu, angezeigt wurde. Wir haben vor kurzem davon gesprochen. Das waren eben ganz unterschiedliche Menschen, Hochgestellte und Einfache, Reiche und Arme, Männer und Frauen, Juden und Nichtjuden. Und so ist das in der Kirche bis heute geblieben. Nicht nur im Hinblick auf die weltweite Kirche, sondern auch auf diese kirchlichen Organisationen, die sich dann herausgebildet haben. Auch im Hinblick auf jede einzelne Gemeinde und ich darf wohl sagen, auch im Hinblick auf unsere Gemeinde. Auch in Ihnen allen gibt es mehr oder weniger viele Angehörige verschiedener sozialer Schichten, Gebildete und weniger Gebildete, Angehörige verschiedener Völker mit verschiedenen Muttersprachen, Männer und Frauen, Junge und Alte. Sie haben zwar einen gemeinsamen Glauben, eben diesen Glauben an Gott und seinen Sohn Jesus Christus. Sie können somit auch gemeinsam ein biblisch begründetes Glaubensbekenntnis sprechen. Aber schon in der konkreten Praktizierung dieses Glaubens unterscheiden sie sich oft. Und so ist die Gefahr von Trennungen, von Differenzen, bedingt eben durch diese vielen Unterschiede, groß. Diese Gefahr hatte offensichtlich Jesus, der Herr der Gemeinde, schon vorausgesehen, wenn er, bevor sich die Gemeinde überhaupt gebildet hatte, seinen Vater bat um die Einheit der an ihn Glaubenden. Da lesen wir im Johannesevangelium im 17. Kapitel dieses Gebet: Aber nicht für diese allein, das heißt für seine Jünger, bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben, damit sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins seien. Gottes Absichten in Bezug auf die Kirche, auf die Gemeinde, auf dieses neue Volk Gottes waren also zweierlei. Einmal, dass sie alle Menschen, Menschen aus allen Gruppierungen erfassen sollten. Und zweitens, dass sie trotzdem eine Einheit darstellen sollten. Das sind zwei Fakten, wie ich schon sagte, die sich schwer miteinander vereinbaren lassen, ja, sich fast ausschließen. Beide Ziele lassen sich aber dann erreichen, wenn das, was sie verbindet, so stark ist, dass es die unterschiedlichen Lebensweisen, die unterschiedlichen Stellungen, Verhaltensweisen, Eigenschaften, Traditionen, die unterschiedlichen Glaubensformen überdeckt und durchdringt und damit keinen Anlass zu Differenzen gibt. Wenn dieses Verbindende in erster Linie unser Glauben wäre, dann läge es also an uns Christen, ob wir dieses Ziel erreichen. Aber unser Glaube ist zwar von dem einen Gott gewirkt, hat denselben Inhalt, kann aber stark oder schwach sein und ist hinsichtlich seiner Form, seiner Praktizierung, wie ich schon sagte, die durch unsere Umgebung, durch unsere Tradition, unseren Charakter beeinflusst wird, eben durch unsere Zugehörigkeit zu bestimmten menschlichen Gruppierungen geprägt. Also unterschiedlich. Vielleicht hat deshalb Paulus das, was für Christen das wichtigste Gemeinsame ist, bewusst anders formuliert. Er sagt, dass die Christen eins sind in Christus. Da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau, denn ihr seid alle eins in Christus Jesus. Und dieser Gestorbene, für uns Gestorbene und Auferstandene Herr seiner Gemeinde, er ist stark genug, alle diese Unterschiede zu überdecken. Auch die Unterschiede, die innerhalb der Kirche in Glaubensfragen bestehen. Zu überdecken, zu durchdringen, nicht zu beseitigen. Das will er sich offensichtlich gar nicht. Denn er will Herr sein über alle. Herr über alle Völker, über alle Sprachen, über alle sozialen Stellungen, über Junge und Alte, über Männer und Frauen. Er will von allen anerkannt, geehrt, geliebt sein. Dass das immer so bleiben wird, zeigt sich auch daran, wie die vollendete Gemeinde einmal zusammengesetzt sein wird. Da lesen wir im Buch der Offenbarung im 7. Kapitel, dass dort vor dem Thron und vor dem Lamm aus jeder Nation und aus Stämmen und Völkern und Sprachen diejenigen stehen, die an diesen die dieses Lamm Gottes angenommen haben. Aus allen Völkern, aus allen Stämmen, aus allen Gruppen. Dieses Primat des einen Herrn vor dem einen Glauben als einigendes Element innerhalb der christlichen Kirche kommt wohl auch in dem bekannten Wort aus dem Epheserbrief, aus dem 4. Kapitel, zum Ausdruck. Es wurde vorhin auch mit projiziert, wo Paulus schreibt: Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Ein Herr steht am Anfang, an der Spitze, vor dem Glauben. Übrigens wird aus diesem Wort auch erkenntlich, dass die Taufe bestimmt auch ein einigendes Element innerhalb der Christenheit, etwas, was für jeden einzelnen Christen seine Bedeutung hat, dass diese Taufe noch hinter dem christlichen Glauben zurückgestellt wird, als einigendes Element. Dass zum Beispiel unsere Benennung als Baptisten nicht die Bedeutung für die Einheit der Kirche hat, wie unsere Bezeichnung als Christen. Paulus hebt an dieser Stelle im Epheserbrief, auch das ist vorhin mit projiziert worden, noch als einigendes Element den Besitz des einen Geistes hervor. Befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren. Der Geist Gottes ist aber nur dann einigendes Element, wenn er uns, in denen er wohnt, hinblicken lässt, hinweist auf diesen einen Herrn, der ihn uns gegeben hat. Ein Herr und ein Geist, eben der Geist dieses einen Herrn, bedeuten dann dasselbe praktisch für die Einheit der Christen. Wenn also Christus, wenn der Geist Christi, der Geist Gottes, das wesentliche Verbindende zwischen den Christen ist, dann bedeutet das aber nicht, dass nun die Christen selbst nichts dazu beitragen sollten, dazu beitragen können vielleicht sogar, als zu dieser Einheit der Christen. Dass wir gar nicht beteiligt sein müssen, sondern dass Christus selbst als der Herr und sein Geist diese Einheit in jedem Fall durchsetzt. Wichtig für uns Christen ist, für jede Gruppe von Gläubigen, für jeden einzelnen Gläubigen, dass wir Christus auch wirklich Herr unseres persönlichen Lebens und des Lebens unserer Gemeinde sein lassen. Ihn als den Mittelpunkt, als das Ziel, als den Gebieter, wie es Petrus in seinem zweiten Brief sogar einmal schreibt, anerkennen. Ihm also alle die Dinge, in denen wir uns auch unterscheiden und dadurch Anlass zur Uneinheit geben könnten, unterordnen. Dazu gehört auch, dass wir alle die anderen, die auf andere Weise ihren Glauben praktizieren, die anderen Christen, die anderen Gruppen und Gemeinden, durchaus anerkennen, eben als Gruppen, als Einzelne, als Kirchen, die auch diesem einen Herrn gehören. Das heißt nicht, dass wir uns jetzt bemühen sollen, um jeden Preis die Unterschiede, die zwischen den Gruppen, zwischen den Kirchen und Gemeinden existieren, zu verringern oder gar zu tilgen. Und wenn sich Christen eben aufgrund ihrer Unterschiede nicht mit uns, sondern an anderer Stelle und in anderer Weise versammeln, dann darf uns das nicht trennen. Dann darf uns das nicht zu Konkurrenten oder gar zu Gegnern machen. Solange sich alle diesem einen Herrn unterordnen, dann stellt diese Unterschiedlichkeit einfach nur eine Bereicherung dar und zeigt nicht eine Uneinheit innerhalb der Kirche ein, sondern die Vielfalt, die eben nach Gottes Willen, nach dem Willen des Herrn der Kirche, innerhalb seiner Kirche existiert. So kann man auch dieses schon oft zitierte Beispiel über die Auseinandersetzung zwischen den beiden Aposteln Paulus und Barnabas wegen der Zusammensetzung ihrer Missionsgruppe verstehen. Wir lesen das in der Apostelgeschichte im Kapitel 15. Man muss ja wohl davon ausgehen, dass beide Apostel mit der besten Absicht, ihren Dienst für ihren Herrn optimal zu gestalten, eben zu gegensätzlichen Meinungen kamen. Und solche unterschiedlichen Meinungen sind eben nicht schlimm. Selbst, dass man sich deshalb für die bevorstehende Reise trennte, ist nicht unbedingt etwas, was gegen die Einheit der Christen gerichtet ist. Denn die Verkündigung beider Gruppen würde ja wohl denselben Inhalt, eben die Botschaft von dem einen Herrn, enthalten. Und zwei Missionsgruppen leisten letzten Endes mehr als eine. Nur dass man sich dabei stritt, das war sicherlich nicht im Sinne des Herrn der Gemeinde, das entsprach sicherlich nicht auch dem, was sie sonst selbst den Gemeinden verkündigten. Aber die Tatsache, dass Paulus durchaus später diejenigen, von denen er sich trennte, positiv erwähnt, zeigt doch wohl, dass sie trotz dieses Streites auch in diesem einen Herrn verbunden geblieben sind. Gewiss ist es gut, wenn die durch die Unterschiedlichkeit der Christen entstehenden Differenzen gar nicht erst zu Streitigkeiten führen. Oder wenn es doch so weit gekommen ist, dass diese bald beigelegt werden. Und das kann, ich würde fast sagen, muss geschehen im Hinblick auf die Tatsache, dass wir einen Herrn haben. Auch diejenigen, die sich gestritten haben, haben diesen einen Herrn. Und wollen diesem einen Herrn, wenn auch vielleicht in unterschiedlicher Weise, dienen. Und sie müssen nur anerkennen, dass sie durch Streitigkeiten diesem Dienst und natürlich auch dem Ansehen der Gemeinde und damit des Herrn der Gemeinde nach außen hin schaden. Es ist gewiss gut, wenn die Einheit der Christen in ihrem gemeinsamen Herrn bei aller Unterschiedlichkeit ihres Glaubens immer wieder, möglichst oft, durch konkrete gemeinsame Handlungen zum Ausdruck kommt. In gemeinsamen Versammlungen. In zumindest gelegentlicher gemeinsamer Feier des Abendmahls. In gemeinsamen evangelistischen und diakonischen Aktionen, so wie es diese Missionstage sein werden, von denen vorhin die Vertreter der verschiedenen Studentengemeinden gesprochen haben. In gemeinsamen Gebeten und in Gebeten füreinander und im gegenseitigen Interesse aneinander. Trotz aller Unterschiede zwischen verschiedenen Gemeinden und innerhalb einer Gemeinde gibt es genügend Berührungspunkte auf der Grundlage der Anerkennung dieses einen Herrn und durch den einen Geist, der in uns allen wohnt. Das sollten wir als Gemeinde und als einzelne Christen, diese Berührungspunkte, diese Verbindungspunkte ausnutzen. Und wenn jemand noch nicht Ja zu diesem einen Herrn Jesus Christus gesagt hat, vielleicht weil er meint, dass er so ganz anders ist als die Christen, die er kennt, mit denen er vielleicht zusammenlebt. Wir sagen eben, diese Andersartigkeit ist kein Hindernis, um den einen Herrn anzuerkennen. Für jeden, und mag er noch so anders sein, ist Platz im Reiche Gottes, ist Platz in der Gemeinde. Jesus will alle annehmen, will Herr aller sein. Jeder, der zu ihm kommt, bereitet Freude unserem Herrn. So lesen wir es in der Schrift. Es wird Freude sein im Himmel über jeden, der zu ihm umkehrt. Und kann er noch so anders sein. Und wir freuen uns bestimmt auch mit jedem, der den Weg zu Jesus und in die Gemeinde Jesu findet.